Soloplan holt dich aus dem Dispo-Dschungel. Unsere Speditionssoftware Carlo macht Schluss mit Doppelerfassung, Papierstapeln und manuellen Prozessen. Soloplan.de.
Diese Folge wird gesponsert von JobMatchMe, der digitalen Plattform, auf der Arbeitgeber und gewerbliche Fachkräfte aus der Logistik sowie Lkw-Fahrer zueinander finden.
Politik trifft Logistik, ein Podcast der DVZ.
Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie sehr herzlich zum nächsten DVZ-Podcast Politik trifft Logistik. Heute steht das Ende der Koalition auf der Gesprächsagenda. Wie geht es weiter? Zum Beispiel mit Neuwahlen, mit der Vertrauensfrage. Wie geht es weiter mit dem Haushalt 2024 und 2025? Und was folgt aus der Verkehrsprognose 2040, die Bundesverkehrsminister Volker Wissing kürzlich vorgelegt hat? Mein Name ist Susanne Landwehr. Ich berichte für die DVZ über die Verkehrspolitik des Bundes. Begrüßen möchte ich nun Matthias Stein. Er ist Abgeordneter der SPD in Kiel und Mitglied im Verkehrsausschuss des Bundestages. Seine Themen sind unter anderem die Binnenschifffahrt und die Bundeswasserstraßen. Hallo Herr Stein, schön, dass Sie da sind.
Ja, hallo. Schönen guten Tag, Frau Landwehr.
Ich möchte Sie als erstes nochmal auf die Koalition, den Koalitionsbruch ansprechen. Wo waren Sie, als sich die Nachricht über den Koalitionsbruch am vergangenen Mittwochabend verbreitete?
Ja, ich war beim Jubiläum der Verkehrswacht, die ist so 100 Jahre alt geworden. Da habe ich das dann gehört. Ich habe leider, mein Handy ist leider von einem Fahrrad gestürzt. Ich konnte das nicht gucken, aber die Kollegen haben mich dann darüber auch informiert, dass die Koalition zerbrochen ist, dass Christian Lindner die Entlassungsankündigung des Bundeskanzlers bekommen hat und dass es leider jetzt nicht dazu gereicht hat, dass die Koalition beieinander geblieben ist.
Und was war Ihr erster Gedanke?
Der erste Gedanke war natürlich auf eine Art so ein gemischtes Gefühl. Also einmal wird es schwieriger, weil die Probleme, die wir in Deutschland haben, sind natürlich schon relativ groß und auch die Auseinandersetzungen, die stattfinden, dass es auch nicht besonders gut ist für das Land, wenn wir jetzt eine Regierung haben, die keine Koalition im Parlament hinter sich hat, auf der anderen Seite aber auch Erleichterung, weil es schon im Verhandeln auch mit dem Koalitionspartner FDP halt in den letzten Monaten immer schwieriger geworden ist.
Was war denn da schwierig?
Ergebnis gekommen ist. Schwierig ist es halt insbesondere, wenn es um die Frage von Finanzierung anbelangt. Die Frage, wie gehe ich um mit der Schuldenbremse, auch die Interpretation des Ganzen, da hat halt Christian Lindner sich relativ hart verhalten, ohne dass er sozusagen gucken kann, wie am Ende die Spielräume sind. Denn wir haben selbst jetzt im Entwurf, den Christian Lindner vorgelegt hat, der auch sich noch im Bundestag befindet in den Beratungen, haben wir keine hinreichende Finanzierung, was die Infrastruktur anbelangt. Das heißt, es wird wahrscheinlich dazu kommen, dass keine Folgeaufträge bei Straßenprojekten, bei Schienenprojekten ausgelöst werden können. Deshalb wäre es gut, wenn wir dort eine Lösung hinbekämen.
Und das war auch eine der Kernfragen, dass einfach Sie sich nicht einigen konnten in der Koalition darüber, wie viel Geld man jetzt künftig ausgibt. Also Stichwort Schuldenbremse.
Ja, also das war sicherlich eine Kernfrage. Es ist vielleicht nicht nur auf die Schuldenbremse bezogen, sondern es gäbe ja auch noch andere Instrumente, die man wählen kann. Aber keines von denen hat er sozusagen in Erwägung gezogen. Ganz im Gegenteil, es kamen dann halt abenteuerliche Vorschläge, diesen 18-seitigen Papier, die Steuerentlastung für sehr reiche Menschen plötzlich vorgesehen haben und gleichzeitig die Illusion verbreitet haben, mit einer Reform des Bürgergeldes würde man Milliarden locker machen, was sozusagen fernab von jeder Realität ist und gleichzeitig einen harten Einsparhaushalt weiter vorgelegt hätte. Er hatte also für die Infrastruktur keinerlei Antworten gegeben, also nicht mehr Geld zur Verfügung gestellt. Auch das Thema Infrastrukturfonds hat er nicht vorangetrieben, sondern eher blockiert.
Obwohl das von seinem Minister Volker Wissing kam, das Thema?
Naja, nun ist er jetzt nicht mehr der Minister der FDP, aber er hat auch damals dieses Thema nicht ernst genommen. Und ich glaube, das ist halt, wenn man sich anguckt, in welchem Zustand unsere Infrastruktur ist, diese Aufholjagd zu begegnen, da ist natürlich Geld nicht alles. Da müssen wir viele Menschen, die anpacken haben, sowohl auf den Baustellen als auch in den planenden Behörden und auch in den Baufirmen. Aber ohne Geld geht es da natürlich am Ende nicht. Und die Firmen brauchen auch verlässliche Planung des Bundes. Und da haben wir vieles, vieles versucht mit dem Koalitionspartner, aber das ist uns immer weniger gelungen am Ende.
Wie verliefen denn die Diskussionen mit der FDP im Ausschuss, wenn es zum Beispiel nicht ums Geld ging, sondern um Sach- und Fachfragen? Gab es da irgendwelche Blockaden oder war das eher kollegial bis über einen großen Zeitraum hinweg?
Naja, es war, glaube ich, bis zum Schluss bei vielen kollegial. Also es gibt viele auch eine kollegiale Beziehung. Also ich war jetzt Ende Oktober auch noch auf einer Delegationsfahrt in Finnland und Estland. Da war auch ein FDP-Kollege, mit dem er sich wunderbar verstanden hat. Es gibt sicherlich immer einige Verknüpfungspunkte, wo man sagt, auf einer persönlichen Ebene, auf der Berichterstatterebene, das ist halt die Ebene, die sozusagen im Parlamentsbetrieb das Werkeln übernimmt. Das heißt, die übernehmen eigentlich die Aufgabe, Gesetze nochmal der Regierung besser zu machen. Und im Regelfall ist es so gewesen in der letzten Wahlperiode, dass die Berichterstatter dann auch das Prokura hatten und dann am Ende es abgestimmt worden ist. Das ist leider unter Konstellation in der Ampel halt nie so gewesen. Da hat es sich dann immer hochgeschaukelt, dass dann der FDP-Kollege oftmals da saß und gesagt hat, wir können reden, aber seine Führung hat gesagt, es geht nicht. Und dann ging es immer rauf und runter. Also dann gibt es ja eine Hierarchie, Sprecherin, dann kommt nochmal der stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Und wenn es ganz extrem ist, müssen dann die Fraktionsvorsitzenden an Themenfeldern ran. Und das war am Ende, glaube ich, nicht gesund. Und das dient am Ende auch nicht der Sache und auch der Fachlichkeit, wenn es jetzt um Verkehrspolitik geht und auch in anderen Politikfeldern, dass dann plötzlich auch Gesetze miteinander verwoben sind, die am Ende nichts miteinander zu tun haben. Also Dinge, die im Gesundheitsbereich sind, werden dann verwoben mit Bereichen aus der Verkehrspolitik. Das kann man in Ausnahmefällen mal machen, aber wenn es dann am Ende die Regel ist, dann wird das wird Politik dann schon sehr schwierig.
Das heißt, ein Gesetz wurde halt als Verhandlungsmasse benutzt, um ein anderes durchzubekommen beim Koalitionspartner.
Genau, und dann hat man am Ende einen Knoten. Also das ist so ein bisschen das Problem. Und das macht es halt deutlich, die mangelnde Kompromissfähigkeit am Ende der FDP, weil sie halt sozusagen sehr stark ihre Ideologie getragen haben, keine Schulden machen.
Aber ist es denn nur der FDP zuzuschreiben, also wirklich ein bisschen zu verhandeln und zu taktieren, oder ist das nicht eigentlich auch politisches Geschäft, dass man sagt, okay, ich möchte gerne das, ich gebe euch das dafür und dann können wir irgendwie, gehen wir einen Kompromiss ein auf zwei verschiedenen Ebenen? Oder ist das jetzt ein besonderer Politikstil der FDP oder vielleicht auch der Grünen oder auch der SPD?
Es kommt immer darauf an, die Stile verändern sich auch. Und das ist, glaube ich, auch Teil des Problems unseres politischen Lebens. Also es ist halt irgendwie häufig so gewesen, dass ich kann das auch nun aus der letzten Wahlperiode, wo wir mit der Union zusammengearbeitet haben, wo wir ideologisch nie einiger Meinung waren. Aber da war die Professionalität zumindest vorhanden, dass man sagt, okay, wir verhandeln ein bestimmtes Gesetz und das klären dann die Berichterstatter, wenn wir dann nochmal Hilfe brauchen vom Ministerium, dann kriegen wir die und müssen nicht ewig nachfragen. Und dann hat man es am Ende so zu verabschieden, macht nochmal eine Expertenanhörung, nimmt das nochmal auf und so weiter. So. Aber wenn man dann von vornherein dahin geht und sagt, okay, bevor ich in die Verhandlung gehe, tröte ich in der Öffentlichkeit rum, wo meine roten Linien sind. So, dann wird es halt nie ein Ergebnis am Ende geben. Und das ist, glaube ich, schon das Problem, was die FDP oft hat, dass sie dann halt oft sehr viele Dinge schon sehr polarisierend in den Raum geworfen hat. Das muss ja nicht immer der Berichterstatter sein, sondern es können an vielen Stellen auch andere gewesen sein, die immer diese Lautsprecher immer gerne auf Seite 1 von Zeitungen sind und irgendwie, aber es hilft am Ende des Verhandelns nicht. Und meine Befürchtung ist, weil die CDU unter Friedrich Merz hat sich schon verändert, dass die CDU jetzt in ähnlichen Bahnen denkt. Das merkt man jetzt bei den Diskussionen über die Dinge, die wir vielleicht jetzt noch bis zu den Neuwahlen nochmal regeln wollen. Das macht das Ganze dann halt wirklich, wirklich schwer, dass man dann sozusagen nicht in die Fähigkeit kommt, das eigentliche Handwerk mit den Verhandlungen auch durchzuführen. Und also am Ende muss ja bei den Verhandlungen jeder rausgehen und sagen, jawohl, ich stehe zu diesem Kompromiss.
Das heißt also, die Sachpolitik rückt noch weiter in den Hintergrund und die Parteipolitik und ja, eben rote Linien treten mehr in den Vordergrund. Ist es das?
Ja, das ist es zum Teil, und zum Teil ist es halt auch, dass man halt die eigene Eitelkeit irgendwie im Vordergrund steht, indem man medial vorkommt. Also so, das ist natürlich schon ein sicherlich für Politiker immer oder für Politik wichtig. Aber man muss halt sich dann immer die Frage, um welchen Preis. Also wenn ich jetzt den sofortigen Rücktritt von Olaf Scholz fordere und den Ersatz durch Boris Pistorius, dann bin ich sofort in der Zeitung. Das ist aber falsch, so, weil ich natürlich in den eigenen Reihen Unruhe erzeuge. Das macht am Ende irgendwie keinen Sinn. So, also ich glaube, man weiß um die Mechanismen, aber am Ende weiß man halt irgendwie, man muss gucken, dass man Mehrheiten sammelt, dass man sich von seinen die Ideen überzeugt. Und dann vielleicht auch nochmal fachkundige Verbände, Organisationen in Dingen auch noch mit einbezieht, gerade wenn es um Fachpolitik auch geht und auch die zuständigen Behörden, die es am Ende umsetzen müssen.
Ich könnte mir vorstellen, dass viele aus der Transportbranche wirklich Fachpolitik auch wollen. Die wollen einfach mit den Themen vorankommen und kein Geplänkel in der Koalition. Nicht in dieser wollten sie es nicht und in der künftigen werden sie es wahrscheinlich auch nicht wollen. Und da hoffe ich mal, dass das vielleicht sich irgendwie dann doch ändert oder dass ja die Koalition, die dann zustande kommt, einfach ein gutes Miteinander findet. Wir machen hier einmal eine ganz kurze Pause.
Hallo, sind Sie gleich da?
Mit der Live-Sendungsverfolgung von Timocom teilen Sie Ihre GPS-Daten mit Ihren Geschäftspartnern selbstbestimmt und in Echtzeit auch über Schnittstellen. Vereinbaren Sie jetzt Ihre kostenlose Demo auf timocom.de/dvz.
So, und da sind wir wieder. Ich habe noch eine Frage zur Regierung und zur Koalition. Was ist für Sie denn jetzt besonders wichtig, um bald wieder eine handlungsfähige Regierung aufzustellen?
Naja, einmal haben wir eine handlungsfähige Regierung. Also die Regierung ist nicht geschäftsführend im Amt. Die ist dann geschäftsführend im Amt, wenn der Bundestag aufgelöst ist. Das heißt, wir haben eine handlungsfähige Regierung. Die FDP-Minister haben die Regierung verlassen. Volker Wissing hat die FDP verlassen und ist jetzt Verkehrs- und Justizminister. Das heißt, wir sind voll handlungsfähig. Und das ist auch, glaube ich, gut in Deutschland, dass man das Signal setzt. Das heißt, sowohl die Ministerinnen und Minister können auf europäischer Ebene Dinge aushandeln, als auch haben auch die Möglichkeit, von verschiedenen Seiten auch. Der Deutsche Bundestag hat ja auch in vielen Stellen Gesetzen Verordnungsermächtigung erteilt. Das heißt, es ist voll handlungsfähig. Manchmal muss der Bundesrat noch zustimmen. Und das heißt, wir haben eine Regierung, die am Ende funktioniert. Jedes Ministerium hat einen Minister, der entsprechende Entscheidungen treffen kann. Und das ist sozusagen handlungsfähig. Das ist natürlich eingeschränkt, weil man sich jetzt nicht auf eine Parlamentsmehrheit verlassen kann. Und wichtig ist den Bürgern jetzt auch zu sagen, auch in diesen unsicheren Zeiten wollen wir Sicherheit haben. Deshalb wird es unseren Versuch nochmal geben, dass wir einen Nachtragshaushalt 24 beschließen, einen Haushalt 25 beschließen, auch wenn die Töne der Union und anderer jetzt sehr laut sind, sollten wir das nichts unversucht lassen, weil egal, ob die Wahlen jetzt schnell durchgeführt werden oder nicht schnell durchgeführt werden, also ich weiß, ich komme ursprünglich aus der Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung, was vorläufige Haushaltsführung bedeutet, das ist nochmal eine richtig harte Handbremse, man darf nur ein Zwölftel ausgeben, der Finanzminister ist da dann natürlich auch sehr mächtig und nur die unabweisbaren Ausgaben dürfen irgendwie getätigt werden. Und das ist natürlich in der jetzigen konjunkturellen Lage eine Katastrophe. Das bedeutet halt, neue Baumaßnahmen können nicht ausgeschrieben werden und Ähnliches. Das heißt, bis eine Regierung dann da ist, wird es sozusagen allerfrühestens im Frühsommer dann am Ende der Fall sein, weil die Koalitionsdiskussionen werden jetzt nicht irgendwie innerhalb von 3 Tagen abgeschlossen.
Hat der Finanzminister nicht auch einen gewissen Spielraum, dass er sagen kann, okay, er kann auch bestimmte Projekte freigeben oder die Mittel freigeben für bestimmte Projekte, die wirklich wichtig sind oder das, wie es in dem Planungs- und Genehmigungsbeschleunigungsgesetz drin steht, im überragenden öffentlichen Interesse sind?
Naja, er hat da, glaube ich, enge Grenzen, also weil natürlich jeder gerne kommt und sagt irgendwie, okay, ich habe das Label auch für mich, also ich kann jeden verstehen, der dann sagt, sein Lieblingsprojekt würde unter diese Kategorie fallen. Aber am Ende muss natürlich es restriktiv sein. Also wenn man jetzt einen vorläufigen Haushalt hat, kann man nicht am Ende den vorläufigen Haushalt so führen, dass der sozusagen höher ist als der ursprünglich mal eingebrachte Haushalt. Das geht nicht. So, und insofern muss man natürlich schon eine harte Hand haben. Und es ist auch gut, dass gerade für diese wichtige Aufgabe, um eine Regierung funktionieren zu machen, dass Jörg Kukies jetzt zum Finanzminister ernannt worden ist, weil das Ministerium ist riesengroß. Die sind sowohl für die Einnahmen als auch für die Ausgaben verantwortlich. Und da braucht man eine Führung. Und das kann nicht jetzt irgendein Minister nebenbei machen. Und das ist, glaube ich, gut und wichtig. Wenn die Vertrauensfrage gestellt ist, kann man keine neuen Minister mehr ernennen.
Und sehen Sie denn irgendwelche Anzeichen dafür, dass dieser Nachtragshaushalt 2024 durchgeht? Da gibt es ja auch jetzt für den Verkehrssektor ein ganz wichtiges Projekt, nämlich die Autobahngesellschaft, Autobahn GmbH. Der sind da 300 Millionen in Aussicht gestellt und das hängt ja jetzt gerade fest. Also wie ist gerade der Diskussionsstand über den Nachtragshaushalt? Kann der kommen?
Also aus unserer Sicht ja, die Union blockiert im Moment. Wir sind dabei, im Moment alle Sachen zu sortieren und das ist sozusagen eine der Top-Prioritäten, also alles das, was sozusagen jetzt dringend erforderlich ist. Und da spielt jetzt die Union auf Zeit, indem sie sagt, okay, erst muss die Vertrauensfrage gestellt werden und dann können wir es ganz schnell umsetzen, wobei wir dann auch relativ wenig Zeit haben. Also die Union stellt sich auf den juristischen Standpunkt, dass auch der Bundestag bis zum Zusammentritt des Neuen alles Mögliche regulär machen kann. Ich bin da ein bisschen skeptisch, ob das sozusagen so ist oder ob da nicht nochmal ein neuer Verfassungsstreit aufgemacht wird. Mhm. Deshalb ist es besser, das jetzt zu machen und ein bisschen auch nochmal die Rationalität walten zu lassen, weil am Ende müssen wir ja auch ordentliche parlamentarische Verfahren machen und dann auch zu sagen, okay, na, wir brauchen erste Lesung, wir brauchen eine Anhörung, wir brauchen eine Ausschussbeschäftigung, wir brauchen zweite, dritte Lesung, dann müssen wir es verabschieden und manche Dinge müssen wir dann halt auch noch in den Bundesrat geben. Mhm. Und da ist halt schon etwas Disziplin und Zeit auch nochmal erforderlich. Und der Bundesrat kann dann ja auch nochmal von seinen Anspruchsrechten gebrauchen.
Aber den Nachtragshaushalt, wäre es denn rein zeitlich noch machbar, den sozusagen durch den Bundestag durchzubringen, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel einigen mit der Union oder Union und FDP könnten ja sagen, wir enthalten uns und dann haben Sie halt eben sozusagen die rechnerische Mehrheit. Mhm. Also wäre es möglich, ihn noch durchzubringen, dass man zumindest bestimmte Mittel frei
bekommt? Also ich wäre sicherlich möglich. Es ist, glaube ich, nichts unmöglich, aber ich glaube, die Gefühlslage im Moment ist eine andere, sondern es wird kräftig Beton gemischt. Also es wird kräftig dafür gesorgt, dass es keine Einigung gibt. Das ist sehr schade. Alle sind sozusagen nur auf diesem Trichter. Die Bundesregierung ist angeschlagen. Wir wollen schnellstmöglich eine neue und sehen dabei halt nicht Dinge, die eigentlich unumstritten sind, die man eigentlich durchsetzen müsste und nicht jetzt irgendwie so ein parteipolitisches Geplänkel machen, um dann zu sagen, okay, wir haben dann am Ende sozusagen, haben wir dann plötzlich eine Situation und das Autobahn kann keine weiteren Aufträge auflösen. Die entsprechenden Bauunternehmen kriegen keine Aufträge, kommen auch nochmal in konjunkturelle Schwierigkeiten, kommt vielleicht noch der ein oder anderen zur Insolvenz und Finanzierungsprobleme. So, und wenn man es dann wieder hochfahren will, dann kann man es nicht innerhalb von 2 Tagen machen, weil wenn man halt denn die Unternehmen nicht hat, beim Thema Fachkräftemangel, bei manchen Ausschreibungen ja schon wenig Bewerbung. Und wenn dann nochmal sozusagen ein Druck daran kommt, ist diese Bremsspur deutlich länger. Also insofern sollte man da nicht lange fackeln, weil wenn die Bremsspur plötzlich 2 oder 3 Jahre ist, bis man Dinge wieder in die Realisierung bekommt, wäre das sozusagen für den Infrastrukturstandort, für den Logistikstandort Deutschland, wäre das katastrophal.
Also CDU, CSU wollen ja auch Infrastruktur, die wollen ja auch, dass es sich entwickelt und da Geld reinbringen. Sehen Sie denn einen Weg, wie Sie sozusagen mit CDU, CSU übereinkommen in der Frage, Nachtragshaushalt oder bestimmte Projekte auch noch durchzubringen bis zum Ende des Jahres?
Ja, wir versuchen das auf allen möglichen Ebenen. Jetzt sind die Fraktionsvorsitzenden gefragt, da irgendwie einen Plan zu machen und auch auf unterhalb der Ebene. Also im Moment ist es, sammeln alle bei uns alle stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden aus allen Bundestagsbüros dann die jeweiligen Vorhaben, um die es geht, die wir unbedingt noch durchkriegen wollen. Und dann wird es auch irgendwie nochmal priorisiert. Und dann wird natürlich geguckt, dass man auf die jeweiligen Gesprächspartner dann auch zugeht. Das ist also das, was diese Woche stattfindet. Das ist dann natürlich nicht alles, kann man das nicht live und in Farbe übertragen. Das sind Verhandlungssituationen. Wir haben ja auch noch einen grünen Koalitionspartner, der auch nochmal mitspielt. Also es ist ja nicht nur die SPD, die da mitspielen muss, sondern da muss man sich halt auch gucken, dass man ganz schnell kompromissbereit ist und dann eine Einigung irgendwie erzielt. Und nicht irgendwie Dinge mit nochmal schwierig miteinander verknüpft. Also das war ja der Tod der jetzigen Koalition, wenn man jetzt sagt, Krankenhausfinanzierung wird jetzt verknüpft mit mehr Geld für die Infrastruktur. Das wäre halt irgendwie, da ist dann plötzlich wieder ein Knoten drin, der nicht gelöst werden kann.
Sind Sie denn mit den Grünen auf einer Linie, dass Sie sagen, ja, wir müssen es jetzt noch durchbringen, oder ist das mehr so ein Wunsch der SPD?
Naja, es ist unser Wunsch und ich denke, die Grünen ziehen da grundsätzlich mit. Die haben vielleicht noch mal eine andere Liste, die man miteinander abgleichen muss, die irgendwie ganz wichtig ist. Naja, der Klimafonds ist, glaube ich, einer der wichtigsten Dinge für die Grünen. Das wird sicherlich noch mal eine andere Priorität sein. Auch beim Thema Infrastruktur kann das sein, dass noch mal Erwägungen reinkommen, die vielleicht nicht in der Geschwindigkeit ist, sondern manchmal, wo man dann überlegt, irgendwie, naja, kriegen wir es doch rein, dass wir jetzt nicht so viel Straßen ausbauen und so. Da muss man vielleicht noch Überzeugungsarbeit leisten.
Ich habe jetzt hier mal geschaut. Es gibt ja so eine ganze Menge noch von offenen Gesetzen oder Verordnungen. Güterkraftverkehrsgesetz, Kritisdachgesetz, das ist jetzt nicht unbedingt im Verkehrsbereich. Das ist ja dann Innenministerium verantwortlich, Luftsicherheitsgesetz. NIS 2, also Cybersicherheit ist auch nicht im BMDV, aber trotzdem, da müsste ja auch eigentlich eine Einigung hergestellt werden und das müsste nochmal durch den Bundestag. Was haben wir hier noch? Cuxhaven, Freihandelszone, Wasserstoffmobilitätsdatengesetz oder die Mosel-Befahrensabgaben, dass die abgeschafft werden. Also das sind doch eigentlich alles Sachfragen, wo man sagt, hey, lass uns das doch jetzt voranbringen. Also sehen Sie da eine Chance, dass das noch kommt? Also zum Beispiel jetzt auch gerade, was Ihren Bereich betrifft, Mosel-Befahrensabgaben. Arbeiten Sie da intensiv dran, um sich zu einigen?
Also es kommt jetzt erstmal sozusagen in dieses Paket hinein. Dann muss man nochmal gucken, welche Strategie man am Ende fährt. Also wir haben ja mit der Union in der letzten Wahlperiode es erreicht, dass die Abgaben für Binnenwasserstraßen entfallen. Bei der Mosel ging das halt nicht so einfach, weil es Staatsvertrag ist und das ist jetzt leider erst erreicht worden. Und deshalb wird man es dann nochmal versuchen. Also es wäre im Grunde genommen ein Projekt, der eigentlich der Fortsetzung der vorhergehenden Regierung gewesen ist. Also es wäre absurd, wenn die Union da jetzt am Ende nicht zustimmt und plötzlich wieder eine Paketlösung diskutiert. Weil da verlieren wir halt wichtige Monate, um das mal irgendwie sehr drastisch auszudrücken, bis zu einem Jahr. Und das muss eigentlich nicht sein.
Viele Firmen und Unternehmen haben sich für Förderungen beworben, Anträge gestellt, teilweise billigt wurden. Sind die jetzt noch, werden die jetzt noch ausgezahlt? Wissen Sie das?
Also wenn die einen rechtskräftigen Förderbescheid haben, die jetzt nicht unter irgendeinem Vorbehalt ausgezahlt sind, dann werden sie das Geld bekommen. Das ist klar, aber es wird wahrscheinlich keine neuen Förderaufrufe oder etwas Ähnliches geben. Das ist natürlich schon ein Problem.
Und auch nicht bewilligte Förderanträge, die sind dann auch erstmal hinfällig.
Wie bewilligte?
Nicht bewilligte.
Ja, genau. Ja. Also das wird sicherlich dann, also gut, wir haben jetzt einen beschlossenen Haushalt in 24, also der noch ein bisschen läuft. Das heißt, wer jetzt sozusagen eine Bewilligung hat, der wird auch sein Geld bekommen. Aber wie gesagt, wer sich jetzt so nochmal beworben hat, kann das sein, dass es dann halt am Ende schwieriger wird. So, ne? Also wir werden natürlich gucken, dass wir, sagen wir, solange wir einen gesetzmäßigen Haushalt haben, dass wir da auch keine Projekte plötzlich blockieren am Ende, sondern dass dann auch die Gelder entsprechend auch ausgezahlt werden können.
Ich würde gerne noch einmal auf die Verkehrsprognose 2040 eingehen. Die hatte Wissing ja kürzlich vorgelegt. So, Sie sind Wasserbauer, kümmern sich seit Jahren um das Thema Wasserstraße. Was halten Sie davon, dass die Wasserstraße bis 2040 stark an Transportleistung verlieren wird? Zumindest hat das die Prognose so ergeben. Und der Model Split der Wasserstraße wird ja auch sehr stark sinken auf 5,5%. Schienengüterverkehr und Straßengüterverkehr werden beide ein bisschen steigen. Was folgt daraus für Sie?
Daraus folgt, dass es natürlich ein realistisches Abbild dessen ist, was in der Wirtschaft passieren wird. Also es werden ja weniger Kohletransporte stattfinden und weniger Öltransporte stattfinden, wo die Wasserstraße am Ende sehr stark ist. Man muss natürlich noch mal ein bisschen reingucken, welche Prämissenannahme da noch mal hintergestanden ist hinter dieser Verkehrsprognose. Und es ist halt eine Prognose, die auch nochmal auch dazu führt zu sagen, wie schaffe ich es, dass diese Prognose vielleicht durch bestimmte politische Maßnahmen nicht eintritt. Weil wir haben ja eine Situation, wir können dieses Verkehrswachstum an der Stelle sozusagen in der bestehenden Infrastruktur nicht aufnehmen und wir können nicht so eine große Infrastruktur bauen, dass wir sie aufnehmen können. Also das muss man sehr realistisch feststellen. Einfach auch aus Kapazitätsgründen, aus finanziellen Gründen, aber auch aus Flächengründen und anderen. Das muss man einfach sehen. Deshalb halt muss man sich nochmal angucken und sagen, welche Prämissen stehen dahinter und wie kann ich Wirtschaft, Leben der Menschen so organisieren, dass diese Dinge nicht stattfinden. Und ich glaube, wichtig ist halt auch, dass man nochmal guckt, ja, immer Verkehrsprognosen gehabt, anhand dessen Politik gemacht wird. Aber man hat dann immer nie geschaut, ob diese Prognosen auch wirklich eingetreten sind. Und ich kenne das, wenn meine Verkehrspolitik da war, dann wurden immer mit gigantischen Steigerungen gemacht, um dann bestimmte Projekte auch zu begründen. Und am Ende kommt es darauf an, dass wir eine gute Verkehrsnetzplanung machen. Also das hilft nichts, wenn man irgendwie plötzlich an einer Strecke so ein super Prestigeobjekt hat, wo man vielleicht mit dem Auto 300 Stundenkilometer fahren kann. Dafür hat man an anderer Stelle irgendwie Brücken, wo man dann Umfahrungen machen muss, weil die marode sind.
Aber jetzt aus dieser jetzigen Prognose und sozusagen dem Rückgang des Anteils der Wasserstraße müsste man doch eigentlich daraus schlussfolgern, okay, kann man jetzt auch vernachlässigen? Oder müsste man eher jetzt sagen, nein, wir müssen diesem Trend entgegengehen und dagegen steuern und die Wasserstraße stärken, um zu gucken, dass man mehr Güter auf die Wasserstraße bekommt?
Also ich glaube, man muss sie gezielt stärken. Also es wäre auch gut, wenn die Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung sich auch sozusagen in diese Revierämter auch einen Teil von Marketing, von Möglichkeiten, also welche Marktmöglichkeiten hat man am Ende? Was kann man sozusagen im laufenden Betrieb dann verbessern an dieser Stelle? Also es wird jetzt keinen Sinn machen, wo wir sagen, okay, wir lassen jetzt die Wasserstraße vernachlässigen, weil wir, da hängt ja auch Leib und Leben dran. Also wenn wir jetzt staugeregelte Flüsse haben und lassen die Wehre verrotten, dann kann das sein, dass plötzlich Leute Wassermassen haben, die nicht zurückgehalten werden und wir Schwierigkeiten haben mit Häusern, mit Überflutungen und anderen Dingen. Das heißt, die müssen schon dringend saniert werden und auch entsprechend angepasst werden. Und wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass natürlich Güterverkehr eine Rolle spielt, aber wir haben auch Personenschifffahrt, wir haben auch touristische Wasserstraßen, die der Bund halt auch als sein Wasserstraßennetz begreift. Insofern haben wir da auch eine Aufgabe, Daseinsvorsorge zu tun. Deshalb ist es halt auch nach wie vor richtig, dies zu machen. Mhm. Und ich glaube, man muss sich schon noch mal genauer angucken, welche Marktstrukturen, welche neuen Geschäftsmöglichkeiten ergeben sich hier. Also auch hier mit Mini-Logistik im Berliner Bereich wird da ja zu sozusagen geforscht. Und ich glaube, man muss die Wasserstraße immer sozusagen mit aufrechterhalten, auch bei Gütern und Schwerlasttransporten, die sich vielleicht nicht in Tonnenkilometern deutlich machen, aber dadurch deutlich machen, dass es so leicht und einfach transportierbar ist. Also das Berliner Regierungsviertel, als das aufgebaut worden ist, ging das nicht ohne Binnenschifffahrt, weil wenn man dann die ganzen LKWs geschickt hätte, dann wären Berliner jetzt noch unterwegs, weil auch ein mittleres Schiff ersetzt dann schon irgendwie 70, 80 LKWs, manche ja sogar noch mehr. Das muss man einfach dann berücksichtigen. Und wenn Sie dann auf der Wasserstraße fahren, wo im Regelfall kein Stau ist, dann ist das dann schon besser.
Es ist vielleicht auch so, dass es ja unterschiedliche Wasserstraßengebiete gibt. Also wahrscheinlich ist im Westen ist natürlich das westdeutsche Kanalnetz, Wasserstraßennetz viel bedeutsamer als zum Beispiel jetzt hier der Berliner Raum.
Ja, genau. Also man muss auch gucken, die Chemieindustrie hängt ja sehr dran. Da ist ja natürlich auch ein Umwandlungsprozess. Da wird man dann sagen, okay, welche künftigen grünen Kraftstoffe, grüne Chemie und so weiter spielt da eine Rolle. Das heißt, Derivate und Anpassungen werden da vorhanden sein. Und es ist dann halt immer gut, weil das einer der sichersten Verkehrsträger ist, dass man dann halt auch Gefahrgut auf den Wasserstraßen transportiert, weil die Umweltauswirkungen deutlich geringer sind, als wenn ich jetzt mit einem Gefahrguttransporter in Wohngebiete fahre.
Das heißt also, die Studie oder die Prognose sagt nicht weniger machen für die Wasserstraße jetzt für den künftigen Verkehrsminister, sondern eigentlich da dranbleiben und die Wasserstraße in das allgemeine System mit einbeziehen und sozusagen alle Verkehrsträger gleichzeitig gemeinsam denken.
Ja, also man muss es vernetzt denken. Also wir haben ja auch eine Situation, wo auch die Wasserstraße Dinge finanziert ist. Wir haben ja überall da, wo künstliche Wasserstraßen sind, da sind ein Großteil der Brücken in der Baulast der Wasserstraßenschifffahrtsverwaltung. Also das heißt, es wird auch sozusagen wird auch Teile aus dem Wasserstraßenhaushalt fließen dann halt auch in diese Überquerung hinein. Das ist natürlich manchmal nicht transparent, aber das ist natürlich von der Systematik her richtig, dass man das tut. Aber das muss man halt auch nochmal berücksichtigen. Weil überall da, wo Verkehrsträger gequert werden oder derselbe Verkehrsträger nochmal gequert werden, wird es kompliziert. Meistens hat man dann teure Bauwerke und manchmal hat man dann auch unterschiedlichste Finanzierungsformen über Kommune, Land und Bund. Das ist dann immer sehr unterschiedlich.
Ja. Sie hatten angekündigt, dass Sie für den Bundestag jetzt nicht mehr kandidieren wollen. Hat sich denn jetzt angesichts der aktuellen Lage Ihre Meinung geändert? Also hätten Sie jetzt Lust, doch noch dabei zu sein und Politik weiter zu gestalten?
Naja, ich mache ja weiter Politik, also so ist es nicht. Also ich mache seit meiner Jugend Politik. Das ist das erste Mal, dass man eine Funktion hat, wo man dann auch damit Geld verdient. Ich muss jetzt sehen, wie sich das am Ende sortiert. Ich gucke auch nach neuen Aufgaben. Gibt jetzt schon die ein oder anderen Möglichkeiten, die jetzt noch nicht spruchreif sind, dass man das machen kann. Aber klar hätte man jetzt Lust, sich da nochmal einzumischen. Also gerade Bürgerinnen und Bürger auf der Straße nochmal von Dingen zu überzeugen, ist sicherlich meine große Stärke. Das tue ich auch immer gern, auch den direkten Streit suchen. Festgestellt, dass wenn man dann im Internet oder in anderen Dingen das macht, dass es oft ermüdend ist und das viel besser ist, wenn man direkt mit Bürgerinnen und Bürgern spricht und den Kontakt hat.
Das heißt, warum sind Sie dann ausgestiegen oder warum wollen Sie nicht mehr kandidieren für den Bundestag?
Naja, man muss sich dann halt die Frage stellen, wenn man jetzt zweimal im Bundestag gewählt worden ist, es ist eine Funktion auf Zeit, das muss man wissen und das ist jetzt nicht irgendwie sozusagen eine Berufung, auch wenn es ganz wenige Beispiele sind, die ja sehr, sehr lange drin sind. Das ist übrigens nicht so, wie die Bevölkerung das wahrnimmt. Also ich bin da guter Durchschnitt, zwei Wahlperioden. Ist da, glaube ich, so der geflügelte Durchschnitt des Abgeordneten. Und dann muss man sich halt die Frage stellen, ich bin jetzt 54, nächstes Jahr bin ich 55. Das ist dann nochmal eine gute Gelegenheit, nochmal was anderes zu machen. Wenn man dann halt irgendwie Ende 50 ist, dann denkt man, okay, dann kannst du das auch bis zum Rentenalter machen. Und deshalb habe ich gedacht, okay, dann mache ich jetzt, ergreife ich jetzt so die Chance.
Vielen Dank. Dann sehen wir ja, wo Sie landen werden. Ja. Herr Stein, ich danke Ihnen für das Gespräch und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, möchte ich noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben, wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie gern mehr hören möchten. Sie können uns auf jeder gängigen Podcast-Plattform abonnieren. Fragen, Anregungen oder Kommentare sind herzlich willkommen. Bitte schicken Sie sie an redaktion@dvz.de oder landwehr@dvz.de. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und bis bald. Ihre Susanne Landwehr. Vielen Dank, Herr Stein. Ja, danke.